Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Folge 62, Fight Report Nummer 15 mit Michael Riersch.
Hallo Silvana.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Wie schaut's bei dir aus?
Ah gut, ich sehe, du bist schon voll sommerlich gekleidet.
Ja, der Sommer ist in meinem Herzen auch angekommen.
Echt? Ich bin noch auf Winterstimmung, ehrlich gesagt.
Ja, man sieht's noch.
Extra einen Pullover gekauft und jetzt ist heiß. Ja, hey, du, wir haben einige heiße Fights auch gehabt jetzt in den letzten Wochen.
Das war die beste Überleitung, die ich seit langem gehört habe.
Ja, ziemlich cool, ha? Und das aus dem FF.
Also wirklich gut.
Cool, freut mich. UFC Fight Night, Samstag, 24. April. Amanda Lemos versus Jessica Andrade. Wie spricht man es aus?
Es kommt darauf an, woher du aus Brasilien bist wahrscheinlich. Aber wir Cariocas aus Rio würden sagen Andrade oder Andrade, irgend so.
Ja, klingt gut, wir nehmen das.
Mit viel G und I, das geht immer.
Hat sie ja gewonnen, deswegen tut es mir so leid, dass wir es also noch falsch aussprechen.
Oder sie hätte es verdient, dass wir ihren Namen gut aussprechen.
Aber endlich, nach so vielen Kämpfen.
Nach einer schönen Submission in der ersten Runde.
Ja.
Nein, das ist eine sehr starke Frau, die Jessica. Also Standing Arm Triangle Choke, gut
cool.
Ab, ist nicht so leicht. Versucht man als Anfänger oft, geht nie rein.
Ja.
Die hat es einfach durchgezogen bei einem anderen Profi. Respekt.
Hast du den schon mal genutzt im Training?
Ja, am Boden oft, im Stehen, wie gesagt, als Anfänger, man versucht es, aber es ist überhaupt nicht leicht.
Ja.
Ja, man sieht auch die Rosemary so auf den Kopf geschmissen, dass wir dachten, sie ist tot. Sei es eine starke Frau, die Jessica.
Ja. Und dann haben wir noch gehabt Clay Guida.
Ein Freund des Podcasts.
Und Claudio Puelles.
Ja, den habe ich vorher gar nicht gekannt, muss ich gestehen. Sorry, wie heißt du, Paolo?
Ja.
Sorry, Paolo. Aber auch schöne Submission.
Ja.
Wirklich schöne Submission auch in der ersten Runde.
Ich habe für den auch noch keinen Kampf gesehen, ehrlich gesagt.
Davon. Ja, ich wollte einfach den Guida wieder gewinnen sehen, um mich gut zu fühlen. Aber ist nicht passiert.
Ganz ehrlich, im letzten Monat oder in dem Monat wollten wir einige gewinnen sehen, aber die haben dann die meisten leider ein bisschen kassiert.
Ja, es ist wenig so gelaufen, wie ich wollte.
Ja, sehr, sehr wenig. Können wir gleich über die nächste Fight Night sprechen?
Lass uns weitergehen.
Ja, weil Andrei Arlovski hat nämlich, wie hat er gekämpft?
Ja.
Das hab ich schon wieder vergessen, gegen Jake Collier.
Völlig recht, Andrei ist einer von zwei, die wirklich das gemacht haben, was ich wollte, dass sie machen.
Ja.
Nämlich, er hat einfach wieder einen Weg gefunden zu gewinnen. Split Decision, ja, okay, es war knapp, aber er hat einfach so einen jungen Typen wieder ausgetrickst.
Voll arg.
Und wenn man denkt, ich glaube, der kämpft jetzt 22 Jahre in der UFC oder irgend sowas ganz wirklich Absurdes.
Ja.
Ist auch früher richtig oft K.O. gegangen und man hätte sich gedacht, okay, der ist fertig und der hat sich neu erfunden. Der hat echt sein Game geändert, seine ganze Herangehensweise und der ist da und er performt. Wahnsinn.
Ja, hat mich voll gefreut, weil er ist jemand, ist so eine Konstante in meinem Leben, die ich am vollständig sicher in der UFC-Seite schaue. Echt sehr cool. Und dann, du hast dir den Hauptkampf angeschaut, also Font gegen Vera.
Vera gegen Font, ja. Der Font hat uns das Gewicht ein bisschen versiebt.
Ja.
Also es war dann ein Catchweight-Kampf und kein Bantamweight-Kampf. Ja, ich muss gestehen, es war nicht der geilste Kampf meines Lebens, aber er war nicht schlecht.
Ja.
Also wer auf schnelle Bantamweight-Kämpfe steht, kann sich den auch nochmal anschauen. War schon solide. Ja. Mein Rob Font hat auch eines der schönsten Overhand-KOs im MMA produziert. Deswegen ist er auch eines meiner Idole.
Ja.
Weil er auch so einen ganz langen mal umgenagelt hat. Das macht mich immer glücklich.
So etwas zu sehen.
Das macht mich immer glücklich, ja. Wenn ein kleiner Mann einen großen Mann weghaut, ich verstehe gar nicht warum.
Da braucht man auch die Overhand, oder?
Genau, ganz genau. Aber ich weiß nicht, warum mich das so glücklich macht, aber. Ja. Vielleicht fällt dir jemandem ein, warum das sein könnte. auf derselben Karte hatten wir noch eine quasi europäische Beteiligung.
Ja, wer war?
Also der Jotko ist schon länger in Amerika.
Ja.
Aber groß geworden ist er sozusagen in Deutschland. Also er ist aus Polen, aber in Deutschland MMA-mäßig groß geworden. Und hat dann auch Unanimous Decision über den guten Merschert erkämpft. Hat jetzt die letzten Jahre, ist beim Jotko gar nicht so gut gelaufen zwischendurch. Ich bin froh, dass er die Kurve wieder gekriegt hat.
Ja.
Ist auch ein guter Mann. Ist zwar Rechtsausleger und deswegen Mensch zweiter Klasse. Aber im Rahmen, also in diesem Rahmen ist er ein guter Mann.
Was hast du für Auslage? Ich habe schon wieder vergessen.
Die normale Silvana. Okay, die eine, die okay ist. Also okay. Die alle haben sollten, wenn es mit rechten Dingen zugehen wird. wir im Surf und im Snowboard bezeichnen wir es als Regular.
Ah, okay. Ja, sie hast da einen für normal Auslage.
Ja.
Du, können wir mit unserer Lieblingskarte starten?
Ist das UFC 274?
Ja, auf jeden Fall. Oder hast du andere noch?
Nein, also April, Mai, Lieblingskarte.
Definitiv auf jeden Fall. Ja. 7. Mai in Phoenix, Arizona. Und Bruce Buffer hat wieder einen wunderschönen, coolen Anzug angehabt. Hast du das zufällig gesehen? Richtig schön bunt, aber hat echt Stil gehabt.
Ich habe es gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen,
dass es schön ausgeschaut hat.
Ja, könnte ich nicht. Könnte nicht sagen.
Macht nichts. Aber wir haben einige schöne Sachen gesehen dort. Unter anderem, ja, wobei so schön war es auch wieder nicht. Aber Mauricio Shogun Rua hat wieder mal gekämpft. Nicht so gut ausgegangen.
Ja. Gegen wobei bestes letztes Saint Mal.
Pro.
Der gute OSP,
ja,
wie
ja.
Die jungen Leute jetzt nennen, Silvana.
OSP klingt ja 100 Mal besser als.
Ovince Saint-Preux. Wir sind halt nicht so gut mit den Fremdsprachen.
Ja. Es ist auch viel zu hart, immer, Entschuldigung.
Ja, nein, also es war nicht alle in der MMA-Sphäre Fan dieses Kampfs. Mhm. Habt einige sehr negative Kommentare auch dazu gesehen.
Ja.
Mein Favorit unter den negativen Kommentaren war, ein Typ hat geschrieben, ja, der Kampf war so schlecht, Joe Rogan hat nicht einmal dem Sieger ein Interview gegeben.
Ja.
Fand ich jetzt nicht. Also die ersten zwei Runden waren etwas, da haben sie viel gekickt und sind beide nicht wirklich mit den Händen reingekommen.
Ja.
In der dritten, und ich glaube, es war auch die Runde, die das für den OSP entschieden hat, ist es dann doch ein bisschen heißer geworden. Ist das schon ein bisschen müde geworden. OSP hat aufgedreht. Ich meine, die haben schon mal gekämpft 2014. In Brasilien, da hat der OSP in 34 Sekunden weggehauen.
Mhm.
Also jetzt, ja, 3 Runden Split Decision. Schon bergauf gegangen. Wenn sie in 10 Jahren noch einmal kämpfen,
macht
es schon unsicher.
Dann bin ich gespannt, ob er in 10 Jahren. Ich würde es ihm sogar zutrauen, dass er da noch drin steht.
Wenn es nach ihm geht, auf jeden Fall.
Ja.
Weiß nicht, ob die UFC in 10 Jahren noch sagt, hey, Mauricio macht das.
Das ist eben die Frage, ja. Wobei. Du willst eh nichts mehr dazu sagen, oder? Können wir schon zu einem anderen Kampf gehen?
Wir können jetzt mal einen Kampf
gehen. Ich würde nicht so gern gegen Ferguson, Michael Chandler drüber sprechen.
Ja.
Chandler 36, Tony Ferguson 38 und die UFC bzw. Dana White hat ja auch da bei ihm schon angedeutet, dass das vielleicht das Ende sein kann für Ferguson in der UFC, was ich echt schade finde. Former Interim Lightweight Champion und die letzten 3 Kämpfe alle verloren.
Mhm.
Ich habe mich echt sehr gefreut auf den Kampf und habe gehofft, dass Ferguson vielleicht dem Chandler alles was erreichen kann. Es war beim Einlaufen habe ich mir schon gedacht, er wirkt voll angespannt. Also Ferguson im Gegensatz zu all den anderen Kämpfen, die er gehabt hat. Aber natürlich, wenn du mit 3 Niederlagen in Folge da reinspazierst, ist wahrscheinlich ein bisschen Druck da.
Nein, ist nicht so geil.
Ja. Aber in der ersten Runde hat der Chandler gut gefordert noch.
Also finde auch.
War echt gut.
Erste Runde war der Tony, waren wir eigentlich, glaube ich, alle, die Tony-Fans sind, waren so, hey, cool.
Den hat er zum Wackeln gebracht.
Er ist back.
Ja.
Ja. Und dann?
Und auch die Fans, alle nur Ferguson geschrien, also es war richtig cool. Und die Kicks zu die Beine richtig gut, die linken Schläge waren auch perfekt, also das hat echt gut ausgeschaut.
Also wie Tony von früher, man hat sich echt gedacht, okay, wow, Tony ist back, cool.
Ich habe mich so gefreut, ich dachte, geil. Ja, und dann, ja.
Und dann wieder klassisch MMA, niemand sieht, wer hat sich gedacht, dass der Kampf so ausgeht? Ich weiß nicht, ob Chandler in seinem Leben davor, also im Training sicher, aber im Kämpfen habe ich gefühlt das noch nie gesehen von ihm.
Mm.
Okay. Okay, Mike.
Ja.
Okay, mach halt.
War das Ferguson, der gesagt hat, er hat bei dem Anschlag, den er links unter das Auge gekriegt hat, hat er noch eine Zeitung doppelt gesehen. Ich glaube, er hat das mit Joe Rogan, danach besprochen und dann hat er gesagt, wir dürfen es jetzt sagen, aber er hat eine Zeit lang doppelt gesehen.
Ja, ich glaube, das passiert wesentlich öfter, als man denkt, weil kein Kämpfer, der noch weiter kämpfen will, wird zugeben, dass seine Sicht, also, weil wenn Sicht, also beeinträchtigte Sicht ist nicht gut, also sowohl wenn ein Auge zu ist, als auch wenn du irgendwie eingepokt wirst und verschwommen siehst, da wird relativ zu Recht schnell abgebrochen.
Ja,
das heißt, dann wird im Zweifelsfall gelogen, was es hergibt.
Voll. Ja, aber der Smash da vom Chandler am Boden, bist deppert.
Ja, na, dieser Level Change zu Frontkick. Markus Haas behauptet, hat diese Idee schon seit Jahren. Und es ist nur gescheitert daran, dass Darkos nicht ausprobieren will.
Also,
weiß nicht, wo hier die Wahrheit liegt. Ja? Also das ist Markus' Version der Geschichte. Darko hat vielleicht eine andere. Wir haben es natürlich nach dem Training, jetzt wo man sieht, dass es so gut funktioniert, ist es völlig logisch. Aber Hut ab, der Mike hat da wirklich in den Schädel abgerissen.
Ja, das war abnormal. Immer ein guter Ringer. Natürlich auch im College auch Teamkapitän gewesen. Aber ja, schade.
Du hast gemeint, er hat auch einen Haufen Kinder adoptiert?
Zwar anscheinend. Zwar schwarze.
Ist das relevant,
Silvana? Das welche ist nicht Farbe, relevant. Welche Farbe ich genau? Aber sie schauen super süß aus. Und ich habe es auf einmal gewusst und ich habe sie gesehen und dachte, okay, wo kommen jetzt auf einmal? Er hat nur ein Baby mitgebracht. Nicht gewusst, wo es her ist. Und ich kenne die Backstory auch noch nicht ganz. Ich habe noch keine Zeit gehabt zum Googlen, was da die Hintergrundgeschichte ist. Aber weil er hat nur gesagt, er ist ein sehr stolzer Vater und ein sehr guter Vater. Und ein Vorzeigevater, haben sie gesagt, alle. Und da haben wir gedacht, okay, müsste ich mal nachschauen, theoretisch, was da.
Welche also, Farbe hat die Frau Chandler, wenn man das so fragen
darf? Die ist weiß. Deswegen okay. Ist natürlich sowas.
Ja, ich verstehe. Ich
muss man es kurz erwähnen. Ja, so. Es ist unwichtig.
Braune Kinder sind einfach sehr süß.
Ja, volle. Voll. Ja, Angelina Jolie damals schon alle so, süß. Und jetzt Michael Chandler, süß.
Ja, ich meine, für mich ist es trotzdem nicht genug. Also ich gönne den Sieg, aber ich hätte es Toni mehr gegönnt.
Ja, voll.
Ja, ist okay. Er hat die geilen Kinder und den geilen Frontkick.
Ja, dann haut er halt mal alles.
Ist gut für ihn gelaufen.
Ja.
Was mich beim Chandler auch immer flasht ist, der haut er dann einfach manchmal so 17 Rückwärtssalte hintereinander raus.
Ja.
Erstens, wie viel Energie er dann noch hat.
Gell, ich denke es mal jedes Mal. So richtig schön auch noch so halber durchgestreckt.
Ja, der ist unglaublich athletisch. Ja. Der Mann ist wirklich sehr athletisch.
Ja. Aber er hat eher gesagt, dass er unter extrem großem Druck gestanden ist, weil er selber ja zwei Niederlagen in Folge gehabt jetzt davor. Und deswegen war es echt, ja, für ihn auch ein bisschen ein Befreiungsschlag, wortwörtlich.
Wobei Chandler jetzt, also seit der UFC, ist auch wirklich jeden Kampf übertrieben abgeliefert hat.
Aber er war meistens eigentlich Bonus, gell?
Ja, also und völlig zu Recht auch. Ja. Also da ist wirklich, der ist... Ja. Da gab es kein Überlegen, kein Zögern. Der ist wirklich jedes Mal rein, wenn es um alles ging.
Ja.
Cool anzuschauen. Er hat ja auch angekündigt, bevor er in die UFC kommen ist, hey, I'm here for a good time, not for a long time.
Genau.
Und er kämpft auch genauso. Also,
das hat er ab, gesagt. Hut ab. Oh Mann, ich hoffe, dass das mit der Long Time noch lange haltet.
Ich glaube, der Stil ist nicht so langlebig,
wenn er so kämpft. Das sicher nicht, aber die nächsten zwei Jahre wäre schon schön, wenn er dann ein bisschen bleiben würde.
Bisschen geht noch.
Ja. Finde ich ja. Du, und er hat da gleich ein Rematch angesprochen. Justin Gaethje war einmal eine Ansage und er hat da gesagt, er wird in Weltergewicht McGregor.
Ja, wobei also Chandler Gaethje 1 war ja schon wirklich ein unglaublich geiler Kampf.
Ja.
Würde ich sofort wieder schauen. Würde ich dreimal auch schauen. Also ja. Ich glaube, ist jeder dafür.
Voll.
Definitiv. Da ist niemand dagegen. Dana White nicht.
Ja, der am wenigsten.
Die Fans nicht, nein, also.
Ja.
Das war ein wirklich, aber ich befürchte, wenn die beiden das zu oft machen, das wird die Karrieren verkürzen.
Ja, leider.
Das war schon ein richtiges Gemetzel.
Das sollen sie einfach ein bisschen mehr zahlen. Wobei, irgendjemand hat eh die Bezahlung angesprochen. Jetzt kommt es mir gerade. War nicht Tony Ferguson, der gesagt hat, vor seinem Kampf hat er die UFC kritisiert wegen der schlechten Bezahlung für die Kämpfer.
Ja, das passiert immer wieder.
Ja.
Ist natürlich eine heiße Debatte. Als Kämpfer selbst natürlich finde ich, dass Kämpfer immer mehr bezahlt werden sollten.
Es ist dann schwer, wenn du Hauptkampf bist und du kriegst vielleicht eine halbe Million im Gegensatz zu Canelo, der gerade 15 Millionen wieder mal kassiert hat.
Ist natürlich sozusagen der Vergleich, ist immer, ja, warum kriegt er 15, nicht eine halbe Million? Ja. Man kann es natürlich auch von anderen Perspektiven betrachten. Wie gesagt, ich gönne jedem Kämpfer alle Millionen dieser Welt.
Mhm.
Ist halt ein anderes Geschäftsmodell im Boxen auch.
Und ein bisschen anders integriert als MMA leider.
Ja, noch.
Ja.
Definitiv. Aber die haben einfach, ja, Canelo verhandelt einfach anders.
Mhm.
Befürchte, dass es, was Boxen für die Boxer so lukrativ macht, macht den Sport so unattraktiv für die Fans, weil im Boxen hast du halt 5 Organisationen und die müssen sich dann streiten um die Kämpfer und im MMA hast du halt einfach diese eine Organisation, wo die Besten drin sind.
Mhm.
Das ist natürlich cool für die Fans, für die Kämpfer durch die Machtorganisationen vielleicht.
Nicht so gut, ja. Wobei man auch sagen muss, Bellator... Wir sprechen sehr selten drüber, aber Bellator kann schon auch was. Richtig. Wobei viele alte, gute UFC-Kämpfer zu Bellator wechseln, muss man auch dazu sagen.
Ja, ist sicher die vielversprechendste Konkurrenz.
Ja, und die zahlen auch besser.
Ja, und sie sind bei den Sponsoren halt nicht so streng.
Mhm.
Also bei der UFC musst du wirklich, was Kit betrifft und Sponsoren, haben die komplett die Hand drauf. Bei Bellator ist es ist entspannter.
Aber wie findest du jetzt die Venom? Gewänder sozusagen, die Ausstattung von Venom.
Ich war schon, seit ich mit BJJ begonnen habe, immer Venom-Fan.
Ja, voll. Also ja. Ich fand's cool, weil Reebok habe ich nie so als UFC gesehen. Deswegen fand ich es eigentlich gut, dass dann eigentlich mehr so eine Kämpfermarke jetzt da gekommen ist.
Ja, Reebok ist halt so CrossFit. Ja. Venom hat eine coole Schlange mit so Zähnen.
Ja.
Das ist immer geil.
Ja, also, ich meine,
das ist schon.
Es passt mehr zu UFC.
Früher auch eine meiner ersten MMA-Hosen war diese Venom-Schlangenhose, die diese Schuppenoptik hatte.
Ah, okay.
Die gab es in Rot und in Grün.
Ja.
Weltklasse.
Oh mein Gott. Das ist einfach so legit. Das mag ich im Boxen, dass die, so wie Canelo zum Beispiel, Dolce & Gabbana Roben anhaben, der ganze Anzug alles perfekt ist, schöne Farben, sehr stilvoll, ehrlich gesagt. Also es geht mir vielleicht ein bisschen ab manchmal im MMA. Aber es würde auch nicht zu MMA passen. Also
na, es passt auch zu Boxen nicht. Das ist dann,
findest du?
Ja, wenn, cool, wenn die dann alles, ist wie beim Hip-Hop, wenn dann so getan wird, oh, wir sind eigentlich alles Entrepreneurs und dann, es geht ein bisschen vom Kern der Sache weg.
Aber es ist schon geil, dass solche Designer, oder? So gute Boxer kämpfen, also so wie Gucci.
Ich meine, High Fashion ist sowieso eine Lüge und eine ziemlich sinnlose Industrie, aber weiß ich nicht, ob du das vermischen willst.
Ach, findest du es eine Lüge, wenn die Qualität wirklich so viel besser ist?
Aber die Qualität ist...
Ah, ich habe schon die Erfahrung gemacht. Ah, schauen wir uns was Spannenderes an.
Es wird von denselben Kindersklaven produziert um die Ecke.
Ja, aber das ist mir fast lieber so was Gutes in guter Qualität, was ich dann mehr Jahre habe als... Seine Billigsocken, die beim dritten Mal anziehen, schon wieder Löcher drin haben.
Du bezahlst halt bei diesen Sachen, wie ich jetzt, nur die Marke.
Ja,
und die Marke ist halt ein Konstrukt.
Ja, das mit der Marke, das stimmt.
Das ist einfach ein Marketingkonstrukt. Da geht es nicht um das Material oder um den Schnitt oder um. Da bezahlst du einfach wirklich den Lifestyle, den die projizieren.
Ja.
Und das ist halt per se für mich wirklich fragwürdig.
Okay, ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, dass einfach die Qualität selber auch von guten Markensachen so viel besser ist als billiges Zeug.
Okay, aber du könntest Sachen derselben Qualität herstellen und wesentlich.
Sowieso.
Und sie würden,
günstiger,
du könntest für dieselbe oder selber der bessere Qualität eigentlich um weniger Geld haben, wenn du nicht die Marke dazu haben wolltest.
Ja, aber das machen sie nicht, das ist das Problem.
Natürlich gibt es auch. Du weißt es nur nicht, weil es den Marketingauftrag nicht gibt.
Ah. Schick mir mal die Seite von denen.
Du kannst dir in Wirklichkeit. Kannst du das alles anfertigen lassen. Und das Geld, was du für wirklich so Designersachen bezahlst, kannst du das alles für dich anfertigen lassen, aus dem geilsten Material. Ist immer noch billiger und ist wirklich auf dich zugeschnitten.
Ja, das stimmt.
Und es ist immer noch günstiger.
Sag bloß, du hast Erfahrung mit solchen Sachen.
Naja, ich bin, das klingt nämlich ich bin sehr komisch gebaut. Ich kann kein Hemd von der Stange kaufen.
Wirklich? Lass das machen?
Ja, du musst, es geht nicht anders. wenn nicht jetzt jede, das ist nicht, aber es ist quasi unausweichlich, wenn du eine nicht... typische Körperform hast und du willst gut gekleidet sein, dann kommst du um gewisse Sachen nicht herum.
Also noch gar nicht gedacht. Stimmt.
Ich habe es auch nicht oft an, meistens wenn ich mit meinen Eltern essen gehe oder
okay.
zu Weihnachten für meine Mama.
Okay.
Früher war arbeiten, aber jetzt nicht mehr.
Okay. Oh boy. Ja, du bist ja selbstständig, weil es wusst. Interessiert es niemanden, was du das andere hast?
Nein, ich habe so Praxis, ich habe so gebrandete Sachen haben wir.
Okay.
Einfach, dass es professioneller ausschaut. Auch soll entspannt ausschauen. Also ich habe wirklich so Polo-Shirts mit aufgestickten Dings, dass da einem voll im Maßhemd herumsitzt, das ist dann für die Leute auch nicht. Das hat zu viel so Bank-Flair also so. Dann so.
Ja. Passt auch da nicht.
Ja.
Du, ich würde jetzt gern sagen, sprechen wir über was Spannenderes, aber das Problem ist, der nächste Kampf war nicht spannend.
Der nächste Kampf ist noch wesentlich langweiliger als die Diskussion über High Fashion, ob das ein gutes Investment ist oder nicht. Ja.
Rose Namajunas gegen Carla Esparza.
Ich glaube Esparza.
Esparza. Ja, Strawweight. Und die Carla war super Ringerin auch im College, habe ich gesehen. Und im Sommer hat sie anscheinend immer BJJ und Muay Thai dann gemacht, bis sie sich gedacht hat, eigentlich macht das so viel mehr Spaß, ich mache MMA.
Ich sie völlig verstehen.
Sie war dann auch Champion bei Invicta. Und in der UFC hat sie schon mal gegen Namajunas gekämpft. Lange her. Sehr, sehr lange her. Und jetzt hat es das Rematch gegeben. Wir haben uns ein bisschen mehr erwartet, gell?
Ja, wenn du hast schon angesprochen, den ersten Kampf hat die Rose damals verloren.
Mhm.
Das war, glaube ich, auch relativ dramatisch für sie.
Ja.
Ja, kein cooler Kampf.
Nein.
Ich kein cooler Kampf, kein cooler Gameplay, kein cooler Kampf.
Gar nichts so cool an dem ganzen Kampf.
Nein.
Außer der Name vom Kampf.
Passiert im MMA natürlich auch manchmal.
Ja.
So wie Adesanya Romero, manchmal hast du gute Kämpfe und der Kampf ist einfach...
Ja.
Nicht gut.
Aber glaubst, die haben beide ausgeschaut, als ob sie nicht einmal richtig sich aufwärmt hätten nach dem Kampf? Die Carla hat danach 7 Tage später geheiratet. Glaubst du, hat sie der Rose ein bisschen Geld gegeben und gesagt, bitte fetz mich nicht ordentlich, weil ich muss schon noch schauen?
Naja, sie hat den Titel verloren, die Rose. ich verstehe deine Theorie. Vor allem die Carla hat auch mit dem Gürtel geheiratet. Vielleicht haben sie es echt abgesprochen. Ja. Sie haben gesagt, okay, wir teilen uns die Kohle.
Sie hat ihr gesagt, ich gebe da 3/4 von meinen.
Ja, voll. Dafür. Komm, du gibst meinen Gürtel und ich bin schon bei meiner Hochzeit.
Voll.
Ich meine, ziemlicher Big Balls Move, eigentlich die Hochzeit 7 Tage nach dem Title Shot zu buchen. Wenn ich überlege, wie ich schon nach normalen Kämpfen ausgeschaut habe, 7 Tage später, da hätte ich nicht, also wenn ich so heiraten würde, das wäre... Ja.
Und da nur fünf Runden gegen Rose und Rose.
Ja, stell dir vor, du hast einen Kampf wie die Weili und die Joanna das eine Mal und heiratest eine Woche danach. Da erkennt dich dein Mann nicht einmal. Also. Ja.
Oh boy.
Nach dem Kampf waren beide noch genauso hübsch wie vorher.
Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Carla die meisten Takedowns in UFC Women's History Cup hat.
Man würde es nach dem Kampf auch nicht
glauben. Nein, okay.
Nein, wobei man sagen, es können immer 2 zum Tanzen.
Ja.
Aber die Carla hat es eh versucht. Sie ist halt nicht, die hat nicht die Schritte mit gehabt, um hinzukommen.
Ja.
Und die Rose ist halt abgedampft.
Ja, und sie hat dann auch gesagt, haben wir davon geredet, dass sie gesagt hat, ja, der Gameplan, den Gameplan hat es eh gut ausgeführt, ist halt leider halt, hat halt nicht gereicht. Aber ganz ehrlich, ihr Coach ist Trevor Whitman, ist auch der Coach von Justin Gaethje und der war Trainer des Jahres. Mhm. Der muss doch irgendwann spätestens in der 3. Runde sehen, das geht so nicht. Warum ist da nichts
gekommen? Naja, es ist, ich kenne die beiden nicht persönlich. Aber ihr Lebensgefährte und ehemaliger auch MMA-Kämpfer und ich glaube vor allem Striking-Kämpfer, der Pat Barry, ist da auch sehr involviert. Was generell bei Sportlern, wenn nahe Familienangehörige involviert sind, schon oft problematisch ist.
Ja, voll.
Und in dem konkreten Fall, also man sieht doch bei den Fights in der Ecke oft, dass der Pat ist da sehr involviert.
Mhm.
Und ich gehe mal davon aus, dass der Trevor sicher auch einen Plan B gehabt hätte, also der gute Whitman, oder dass sie diesen Plan gemeinsam gemacht haben.
Ja.
Aber dass der da nicht mehr viel machen konnte, weil der Pat und die Rose haben das... Es war, ich finde auch, sie ist da nicht gut beraten worden, auch wo sie gesagt haben, hey, du hast sicher geglaubt, dass die Runden eh gewonnen und so. Das war nach so einer Runde, wo in Wirklichkeit nichts passiert, die ein Münzhof ist, kannst du einem Sportler nicht sagen, hey, du hast das eh gewonnen.
Ja, es geht gar nicht.
Das ist schon ein bisschen fahrlässig.
Ja.
Er hat das auch nachher, der Pat ist ein, manche Leute unterstellen ihm Kokainmissbrauch, ich glaube, er könnte auch einfach nur sehr energetisch sein. Okay. Hat auch nachher ein paar Interviews gegeben und so, wo er ein bisschen crazy wirkt.
Oh.
Ja, war ein guter Kämpfer, ist ein cooler Typ, aber ist halt wirklich sehr out there, würde man sagen.
Ja.
Ja.
Also schade, weil Rose ist immer anders gewohnt einfach.
Ja, die, aber das ist bei ihr so. Manchmal, die ist leider etwas unkonstant.
Ja.
Die hat wirklich brillante Performances und dann hat sie aber auch wieder welche, wo sie so wie bei der. Ich meine, cool, wenn Athleten den Gameplan durchziehen. Also auch das nicht, gar nicht so leicht, wie man sich es vorstellt.
Ja.
Ja, wenn der Plan dazu führt, dass 5 Runden lang sowas. Aber wie gesagt, manchmal prallen die Pläne aufeinander und keiner will sozusagen von seinem Plan abweichen und dann kann es schon.
Fahrt werden.
In der Tat.
Das habe ich so auch noch nie gesehen, eigentlich. Ja.
Also den Kampf kann man sich anschauen, wenn man. Ich habe nur überlegt, ob mir ein Grund einfällt, was jetzt okay.
Ich habe vorgespult 2 Runden, weil es so Fahrt war.
Ja, ich habe es auch so nebenbei laufen lassen. Ich habe gedacht, okay, ich schaue mal einem Auge hin, vielleicht passiert. Irgendwas Cooles.
Na.
Aber, na, schade.
Voll. Dafür war der Kampf danach super, super spannend.
Oh ja.
Oliveira, Justin, der Highlight, Gaethje, Leichtgewicht. Aber Oliveira hat schon mal gut gestartet mit 220 Gramm, glaube ich, zu viel, wenn das richtig ist.
Wobei es auch da wieder, da gibt es wieder
Verschwörungstheorien. Da habe ich schon viel gehört, gell?
Dass anscheinend die Waage,
die nicht gestimmt hat.
Also für die es nicht, vielleicht zu wissen, es wird meistens, wenn gewogen wird, wird die Waage schon am Abend davor bereitgestellt, bei den meisten Veranstaltungen, dass man sich eben Probe wiegen kann. Dass man also entweder das mit seiner Waage abgleicht, die man mitgebracht hat, damit man nachher nicht eben, weil so eine digitale Waage ist ja meistens nicht geeicht, die man mitnehmen kann. Oder auch beim Transport kann es leicht sozusagen und
oder wenn es was zu heiß oder zu kalt ist.
Ja, genau. Oder beim Fliegen durchgerüttelt wird. Und dann ist es immer gut, wenn man die Waage abgleicht, dass man dann keine unangenehmen Überraschungen erlebt.
Ja.
Und anscheinend wird gemunkelt, dass diese Waage resettet worden wäre in der Nacht, nachdem der Charles sein Gewicht gecheckt hat.
Ja.
Aber hat er nicht so kaputt gewirkt, also da hätte man schon noch 200 Gramm rausziehen können.
Wahrscheinlich, gell? Ja.
Also damit man, also es gibt den Punkt, da geht gar nichts aus einem Sportler raus, aber er hat absolut nicht so gewirkt, als ob wir an dem Punkt gewesen wären. Mhm. Der war selbst mehr wirklich überrascht und erneut, dass, also ja, diese Wagenkontroverse ist komisch.
Ja, ich fand es auch total arg eigentlich, vor allem, weil es dann andere dann auch noch gesagt hat. Es war nicht nur er, der dann gesagt hat, dass die Waage nicht gestimmt hat.
Eben, und es geht jetzt um ein halbes Pfund.
Ja.
Und nachdem, und wenn viele Leute dann sagen, ja, aber warum ist es niemand anderem passiert? Es ist nur bei dem Title-Fight, es gibt keine Toleranz. Bei jedem anderen Fight gibt es ein ganzes Pfund Toleranz. Das heißt, da fallen diese 200 Gramm eventuell absolut nicht ins Gewicht. Ja, blöd, Titel weg.
Das war hart. Also das ist einfach davor schon, ja.
Das waren die teuersten 200 Gramm
ever. Lebens, ja. Ja. Aber es war, manche haben es ja auch aufgeregt, weil er nämlich davor noch Fotos gepostet hat, er bei Mackie, wo er sich was reinhaut und alles.
Er hat auch am Tag davor On Weight gepostet und bla. Also ich glaube, der war wirklich überzeugt davon, dass er...
Dass es gepasst hat, ja. Ja, Interims-Title-Fight dann.
Ja, also ich meine, der Einzige, den es wirklich schade ist, sowieso er.
Ja, klar, ja.
Es tut mir super leid für ihn, weil er hat das Geld sicher für was Cooles ausgegeben.
Ja.
So wie seiner Favela geholfen.
Eben, weil du schon sagst, er hat eine harte Kindheit gehabt. Favela, seine Mama hat nicht einmal schreiben oder lesen können, der Papa nur ganz ein bisschen. Sie haben zu sechs in einer Mini-Wohnung gewohnt mit einer Küche am Wohnzimmer, am Badezimmer, also die Küche und Wohnzimmer war gemeinsam und ein Zimmer für sechs Personen, also völlig verrückt. Und deswegen, also die erste Zeit dort war sicher nicht so leicht, dort aufzuwachsen.
Nein, do Bronx.
Ja.
Da kommt wirklich, wenn die Leute sagen, ah, sie kommen aus einer harten Gegend.
Das ist, glaube ich, noch ein bisschen härter.
Brasilianische Favela ist...
macht sicher keinen Spaß.
Ist fast noch härter als hier in Wien.
Ja, ja, okay. Sagen wir, wo wir in gute Bezirke wohnen.
Ich sprich für dich, Simon.
Okay. Okay. Er ist aber einer von den gefährlichsten Finisher jetzt in der UFC. Und 18 Kämpfe hat er vorzeitig gewonnen.
Wahnsinn.
15 durch Submission.
Ich glaube, Rekord.
Es ist ein
Submission-Rekord.
Ja, definitiv. Und davor hat er 10 Siege in Folge gehabt. Echt ein Wahnsinn. Also er hat sich gut wieder erholt eigentlich, weil sie davor immer gesagt haben, ja, Oliveira, ja, kannst nicht so durchziehen, gib gern auf, aber jetzt...
Das sieht man wieder, wie blöd oft diese Storylines sind, die sich auch da im Sportjournalismus manchmal sammeln.
Sorry dafür.
Wo du auch siehst, auch bei Blachowicz zum Beispiel oder Teixeira oder Bisping, wo die Leute schon ein bisschen abgeschrieben werden und gesagt wird, ja, okay, das wird nichts mehr oder... Der, sozusagen, wo den Leuten gewisse Fehlschläge einfach so angekreidet werden.
Ja.
Und dann sieht man aber trotzdem manchmal, finden die entweder einen neuen Gang oder ändern irgendwas oder verfeinern einfach das, was sie bisher auch, weil Oliveira hat eigentlich nicht so viel verändert, er hat einfach immer verfeinert, was er vorher auch gemacht hat. Und jetzt das Endprodukt ist einfach wirklich absolut
cool.
Tödlich und super schön anzuschauen.
Ja.
Und der hat so, das heißt, der hat wirklich so diesen Ruf als Quitter schon gehabt und der Gage hat es auch vorher gesagt.
Ja.
Und das ist halt wirklich schade, wenn der, okay, aber der ist seit wie lange, 10 Jahren in der UFC oder 9, also wirklich lang.
Ja.
Das heißt, ein 19- oder 20-Jähriges, also der ist wirklich, der ist super jung in die UFC kommen.
Und da kann man noch lernen.
Ja, der ist dort quasi aufgewachsen als Kämpfer. Und natürlich, man macht als Kämpfer Fehler. Und nur weil jemand einmal was, genauso wenig, wenn einmal jemand was gut macht, heißt das auch nicht, dass er für immer alles gut macht und gut sein wird. Also der, man macht das als Mensch, man ist da oft in Versuchen, dass man dann sagt, okay, der ist immer so.
Ja, Schubladen denken.
Ja.
Ist halt leichter.
Genau. Ja, aber man täuscht sich halt oft.
Mhm.
Und jetzt diese Version von Oliveira ist
genial, super cool.
Wahnsinn.
Ja, das wäre immer cool, wenn sie vielleicht in Brasilien mal eine UFC-Fight nicht machen. Huh?
Ja, na, vor allem jeder einzelne Kampf von dieser Winstreak jetzt, da war kein langweiliger Kampf dabei, da war nicht einmal ein langweiliger Moment dabei.
Ja.
Das war immer entweder er wird getroffen und geht runter und es geht um alles. Und sobald der einmal einen verletzt hat oder angeschlagen hat, macht er einfach den Sack zu und zwar wirklich in Windeseile.
Richtig schön. Ich fand es auch lustig, weil ich habe der mal das auf der Sonne angeschaut, aber mit einem deutschen Kommentar. Und Peter Sobotka hat es kommentiert und er hat gesagt, dass in den ersten 5 Sekunden schon mehr passiert als im ganzen Kampf davor. Fand ja cool.
Ja, wobei natürlich auch Gage liefert auch immer die Show ab.
Ja.
War irgendwie auch abzusehen, dass es ein geiler Kampf wird. Wahnsinn. Also wer den noch nicht, wer den versäumt hat, der möge sich diese eine Runde zu Gemüte führen, die es nicht einmal ganz ist.
Und Gage hat ihn richtig gut erwischt und am Boden gebracht. Also es war am Anfang.
Ja, wobei natürlich das Problem ist, Gage ist auch zu Recht wohl etwas traumatisiert, ob seiner Boden-Skills. Und hat sich gedacht, nein, er gibt sich jetzt nicht den, die Guard vom Charlie auf.
Hat ihn 2-3 Mal aufstehen lassen.
Ja. Ja, blöd. Taktisch natürlich blöd gelaufen. Und dann hat der Oliveira ihn einmal angeschlagen, die Sache war vorbei.
Das war, hätte ich nie gedacht.
Da sieht man wieder die ganzen Hater, die sagen, oh, Jiu-Jitsu-Boden hier, Dings, homosexuell, bla. Seht ihr mal, Kinder, ja? Wenn, natürlich, wenn alle Jiu-Jitsu machen, alle können Submissions, dann werden nicht mehr viele Leute submitted.
Ja.
Aber der gute Justin würde sich wünschen, er hätte die letzten Jahre mehr gegrappelt, weil dann hätte er vielleicht mit Ground and Pound ein Ende setzen können oder hätte da folgen können, ohne die Hosen voll zu haben.
Mm.
Und so hat er ihn wirklich einfach erholen lassen.
Das
und sobald er einmal kurz in Schwierigkeiten war, der Oliveira hat der riecht das Blut und dann...
Ja, habe ich nicht verstanden, warum er so schnell einen Rückenkrieg hat. Das wäre echt absolut.
Weil er das wirklich gut macht.
Ja, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich habe es gesehen und dachte so, was ist da passiert, warum?
Nein,
Der
Oliveira hat diesen unglaublichen Killerinstinkt.
Ja.
Alle, die, also von den letzten Kämpfen, alle, die er gefinisht hat, das ist in... Der sieht, dass der in Trouble ist und geht sofort drauf und attackiert so lange, bis er das Ding hat. Also der geht von einem zum nächsten, zack. Und gerade sein Rear Naked Choke, das ist gar nicht mit den Handschuhen jemanden zu Rear Naked Choken, ist gar nicht so leicht.
Ja.
Weil jeder die Defense ein bisschen kann und mit dem Handschuh ist es wirklich nicht leichter reinzukommen. Und bei ihm schaut, also er macht jetzt auch von außen betrachtet gar nichts Besonderes im Griffkampf, das ist keine Super Special, ist einfach solide und extrem schnell und ich glaube, er macht das auch sehr zuversichtlich. Und die Leute tappen auch ganz schnell.
Also
der Squeeze muss, naja, aber es gibt, also du kannst auf, wenn dich 10 Leute choken, kann es auch 9-mal so sein, dass du denkst, ja, okay, es wird jetzt langsam unangenehm.
Ja.
Aber beim Oliveira habe ich das Gefühl, der greift da einmal hin, auch wie er den Jim Miller getappt hat.
Ja, voll.
Ich habe jetzt vor der UFC, habe ich die ganze Winstreak habe ich mir angeschaut von ihm, die letzte. Kann ich jedem nur empfehlen, dauert auch nicht lang, weil die meisten vorzeitig sind. Ich habe das als eine Decision dabei oder so. Den Rest der Zeit wird eh niemand geschlachtet. Und der hat wirklich gute Leute einfach wegsubmittet. Ich glaube, den Jimmy hat er unter einer Minute auch kurz getroffen. Hier, ja. Bim, bim, Rücken, Renekton Choke, tschüss, danke.
Wahnsinn. Ja. Wobei Gaethje, der hat da die letzten 5 Kämpfe. Ja, von den letzten 6 Kämpfen hat er 5 gewonnen, nur den einen gegen Khabib verloren. Also da habe ich schon gedacht, dass er da vielleicht wenigstens über die Runden kommt.
Ja, Gaethje ist halt extrem aufregend und schön anzuschauen.
Geiler Typ.
Ich freue mich
immer so, wenn er kämpft.
Ja, er ist wirklich ein guter Mann.
Ja.
Ich befürchte nur, dass er, um wirklich ganz oben mitzuspielen in der UFC, muss er diese, also er kann gut defensiv ringen, striken müssen wir nicht drüber sprechen, aber ich befürchte, dass er Jiu-Jitsu-mäßig ein bisschen nachlegen wird müssen, weil jetzt wissen die Leute das schon. Und wenn man auf dem Level so eine offensichtliche Schwäche hat, das wird immer gegen einen genutzt.
Ja, stimmt. Wobei, ich denke mal, jedes Mal, sein Striking ist so unfassbar gut eigentlich, das kann gar nicht zum Boden gehen und dann passiert sowas.
Ja, aber bei Oliveira Striking in dem Fall auch.
Ist auch super gut, ja.
Ja, also die können das schon alle.
Ja.
Gerade Lightweight Division, UFC, da ist niemand, der irgendwo nicht gefährlich ist.
Ja.
Auch, also, auch die Leute deswegen, wegen Makhachev und Oliveira reden, die sind alle gut.
Ja,
die, also da gibt es nicht so, du sagst, okay, der kann nicht ringen oder der ist nicht so ein guter Striker. Wenn der hier nach Wien kommt, haut er uns allen auf die Nuss.
Ja.
Also.
Aber er hat, Gaethje hat Oliveira gut getroffen, gell? Also auch beim Auge, beim linken Auge drunter. Das fand ich auch so schön, weil der Kommentator noch gesagt hat, dass er sich auch nicht gedacht hat, dass er dann noch die guten Schläge wieder zurückkommt, so wie er da kassiert hat gegen
ihn. Der ist 2 oder 3 Mal ist richtig niedergeschlagen worden. Also.
Ordentlich.
Wobei natürlich manche Leute, mit denen ich drüber geredet habe, wieder gesagt haben, na, der hat sich absichtlich hingelegt.
Ja.
Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er hat wirklich aufs Maul bekommen.
Ja, ich habe eher das Letztere gesehen, ja. Dass er kassiert hat und dann am Boden war. Oh, Gaethje, die letzten, was war, 10 Bonuszahlungen in 9 Kämpfe?
Ja, 10 Boni.
In 9 Kämpfen?
Das beschreibt ihn, das beschreibt ihn, da ist schon so 10 Boni in 9 Kämpfen. Das ist so,
okay. Gestört. Ja.
Nein, aber das ist auch seine Mission. Der hat gesagt, hey,
ja.
Er möchte einfach den Leuten geile Kämpfe liefern.
Und
kill or be killed. Und auch er, also er und deswegen er und Chandler nochmal zusammen.
Voll.
Kann mich nicht erinnern, die beiden jemals in einem Fadenkampf gesehen zu haben.
Ja, nicht. Ja. Und ich freue mich immer voll, wenn die kämpfen. Ich habe Chandler damals Bellator geschaut, freiwillig, wo es schon vor Jahren, wo er noch dort war. Einfach nur, weil ich wusste, Chandler ist ein cooler Typ.
Ja. Aber wie gesagt, Oliveira ist jetzt nicht Champion. Bin gespannt, ob sie ihm Makhachev geben.
Oh, das wäre aber ein geiler Kampf. Ja, Makhachev wäre es zu früh, glaube ich, oder? Gegen Oliveira.
Manche Leute sagen das, aber ich denke mir, warum nicht? Ich glaube, es wäre auch ein wirklich geiler, es wäre auch wirklich eine super Paarung.
Voll. Es wäre echt eine spannende Paarung, ja.
Die Frage ist, wer sonst kriegen soll.
Eh.
Also der Oliveira hat jetzt auch wirklich ein gefühlter Rekordzeit, hat einfach alle, die sonst in Frage gekommen wären, einfach mal weggehauen.
Ja.
Der hat die Division schon ganz gut aufgeräumt. Da gibt es jetzt noch den Dariusz, gibt's, den Makhachev und dann, das sind eh die offensichtlichsten Verdächtigen hier. Dann kommen, also kommen unten noch welche nach.
Aber die sind, na.
Aber ja, und das ist blöd, wenn sie jetzt Dariusz und Makhachev kämpfen lassen. Was macht denn der Charlie? Der möchte Geld verdienen.
Ja, eh. Und vor allem den richtigen Gürtel wieder, so richtig, richtig. Ja. Nicht so ein Interim.
Ich befürchte nämlich auch, dass der Style des guten Charles Oliveira auch nicht ewig halten wird, weil er wird schon oft getroffen.
Ja.
Er ist auch wirklich in fast jedem Kampf, den er da ist, sitzt er kurz auf seinem Hintern.
Ja, ja.
Und es wird der Tag kommen, wo es einfach nicht, wo er sich nicht so schnell erholt.
Mhm.
Oder wo jemand am Boden sich traut.
Ja.
Also wer weiß, er wird es nicht noch zehnmal, kann es nicht noch genauso machen, glaube ich.
Das sicher nicht.
Also wenn, vielleicht Islam lieber bald als...
Weißt du, was Oliveira gesagt hat nach dem Kampf? Erstens mal hat er gesagt, mit so einem guten Team im Rücken, wie er es hat, ist er ein Problem für die ganze Division, aber das wissen wir eh. Und er hat dann gleich auch gesagt, dass er gegen McGregor antreten möchte. Der Nächste, der McGregor haben wollte, an dem Tag. Weil Chandler war nämlich auch schon, hat ihn auch schon.
Ja, ist klar, die Jungs wollen Geld verdienen.
Ja, voll. Aber wie geht's McGregor überhaupt? Ah, bevor wir McGregor sprechen... Weißt du, was ich noch cool gefunden habe? Dass das ganze Team von Oliveira und Oliveira gelbe Haare haben. Ist das aufgefallen?
Ja, diese Frosted Tips. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Ich glaube, ich weiß, was du daran cool findest.
Das alles so richtig jeder am Anfang gelbe Haare hat.
Wir machen einfach die Haare alle schier.
Ja,
so
fällt es auf.
Ja. Ja. Sollen wir das für einen Podcast auch machen?
Dann müsst ihr meine Haare brasieren, ha?
Dafür.
Für den Sommer.
Leute ja, okay. Kommen, also bitte... DMs das mal der Silvana. Ich glaube, das ist das, was die hätte sehen wollen.
Damn.
Vielleicht kriegst du ein Interview mit der Rose einfach aus Sympathiegründen.
Oh, wow, das würde ich annehmen. Aber wird die mal dafür die Haare sehen? Das ist die Frage.
Komm, ein Interview mit der Rose, nochmal Jonas.
Wahrscheinlich kommst du dann und schlagt man ins Gesicht. So wie sie ihren Freund aufweckt in der Früh. Die weckt den Freund auf, indem sie einen Boxhandschuh anzieht und ihn einfach ins Gesicht schlägt.
Glaubst du, machst du das jeden Tag?
Ich hoffe nicht. Aber vielleicht hat ihr Freund deswegen so schlechte Tipps gegeben. Entschuldigung, das war's mit dem Interview. Ich brauche mal die Horn interessieren.
Sorry, Rose, die Sivana meint das nicht so. Wir sind große Fans.
Damn.
Pat, I'm sorry, man.
Nein, ich muss dazu sagen, ich würde es nicht schaffen, meine Haare zu rasieren. Ich schaffe es nicht einmal, 5 cm abzuschneiden.
Okay, was müssen die Fans dir geben, dass du es tust?
Können es nicht. Okay. Für kein Geld der Welt. Ich habe irgendwie echt gern lange Haare. Ich weiß nicht. Und es schaut dann nicht so cool aus. Dann sind die Locken wieder da oben. Ich habe einmal als Kind kurze Haare gehabt, also wirklich die Haare sind unter das Ohr gegangen. Und jedes Mal, wenn die Locken dann Ärger gekommen sind, waren es wieder über die Ohren. Die Ohren. Das schaut einfach scheiße aus. Und ich mache eh schon einen Podcast, damit ihr mich nicht anschauen müsst. Also das wäre dann noch schlimmer.
Also mehr so Kindheitstrauma.
Ja, ich denke.
Okay.
Ja.
Lassen wir das.
Die lassen lange Haare. Ja.
Wo wir von Trauma sprechen, Silvana.
Oh mein Gott.
Zweitbeste Überleitung des Tages.
Das ist wirklich eine gute Überleitung und Wahnsinn, weil ich habe gerade auf meinen Spickzettel geschaut und denke mir so, wow, kann ich schon ansagen, was jetzt im Juni auf uns zukommt, weil ich habe es mir nicht aufschreiben wollen.
Da war noch was.
Ja, das war ein bisschen hart. Ein harter Hauptkampf, Jan Blachowicz, der Pole gegen Alexander Rakic.
UFC und ESPN, Blachowicz versus Rakic, Apex, Las Vegas.
Zwei Europäer nach Amerika fliegen, ist so scheiße. Das hätten sie einfach in England machen sollen oder am besten Polen oder Deutschland oder Österreich.
Ich glaube, sie wollten eh und dann war der Blachowicz verletzt.
Ja, eh.
Also ich glaube, erste Wahl wäre eh UFC London gewesen. Aber.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber das hätten wir eh nicht toppen können mit der letzten London Card. Aber eh in der europäischen Stadt wäre cool gewesen anstatt Apex, langweilig.
Ja, das ist nicht das Schlimmste an dem Abend.
Es war nicht das Schlimmste an dem Abend, ja.
Also, wenn es hat vermutlich jeder diesen Podcast hört, hat diese Misere schon gesehen.
Ja, und wir tun uns richtig schwer, anscheinend drüber zu sprechen. Und wir wissen nicht, wer anfängt, aber du darfst starten und alles drüber reden.
Ja. Na, also, mir war klar, dass es im Stehen für den Alex nicht leicht wird.
Ja.
Weil, und das haben viele Leute gar nicht so gelten lassen, aber ich habe mir das wirklich vorher gedacht, Adesanya ist wirklich einer der besten Striker dieser Generation. Wurscht, ob der Blachowicz schwer ist oder nicht, aber und der Blach hat ihn wirklich gut im Griff gehabt und ist dann echt gut damit umgegangen. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, okay, ich bin gespannt, wie die beiden im Stehen sind. Ja, und es war absolut nicht leicht. Also die erste Runde, würde ich sagen, hat der Alex verloren.
War Blachowicz, ja.
War jetzt nicht dominiert oder so, aber...
Ja, nur noch Punkten.
Schon, hätte ich auch so gesehen. Vor allem, ja, der Blachowicz hat ihn auch aufgetroffen mit dieser linken zum Körper, rechte Overhand rein. Ich glaube aber auch, dass der Alex tatsächlich, manche Leute haben das als Ausrede gewertet, ich glaube, der Alex hat den Kampf wirklich auf 5 Runden geplant.
Auf jeden Fall.
Also ich kenne auch Roberto gesagt. Gut, die haben den Gameplan sicher gehabt, okay.
Ja,
auf das haben sie attrahiert. Teile die Energie ein, genau. Ja,
weil jedes Instagram, was ich gesehen habe, war wirklich auf alle 5 Runden.
Ja, ja, ich weiß, der hat doch unendlich viele Intervalle gemacht, also wirklich, der hat sich echt auf die 5 Runden perfekt vorbereitet. Ja, zweite Runde hat er super den Takedown bekommen. Und da hat man auch gesehen, okay, diese Schwäche von Blachowicz von unten, die wir bei Teixeira gesehen haben, die ist auch absolut da. Die Runde hat Alex klar gewonnen. Und dann dritte Runde, wo es wirklich auch, für mich war die auch sehr ausgeglichen. Und dann passiert dieser Schaß mit seinem Knie.
Unglaublich, einfach aus dem Nix.
Das war kein, also für ihn war es viel schlimmer als für uns, aber auch zu Hause war es kein schöner Moment. Das ist wirklich so ein, wo man da sich denkt, wirklich, ist es gerade echt passiert?
Ich hab's nicht gecheckt, ja.
Und in der Zeitlupe siehst du dann genau, wie sich das Knie bewegt. Das ist schon.
Ich habe danach, 2 Stunden später, haben nämlich Andreas Granodakis und Marc Bergmann halt einen Podcast aufgenommen. Und auf Fighting Day habe ich es mir dann angehört. Und Granodakis hat das ja schon gekannt mit Kreuzbandelriss und so. Und er hat das genau beschrieben, wie das halt ist. Er hat gesehen, dass das schon ein Kreuzbandelriss ist, weil das Knie so wie eine Schublade vorgegangen ist. Mhm. Und er hat gesagt, wenn das Knie so vorgeht, das wird auch im Krankenhaus immer getestet bei den Ärzten, wenn es vorgeht, dann weißt du ganz genau, das Kreuzbandel ist durch.
Ja, weil das Kreuzband genau diese Bewegung vom Knie verhindern soll.
Genau, ja. Unglaublich, also es war echt so bitter.
Vor allem der Alex hatte ja schon 2 beim anderen Knie.
Ja.
Also ich meine, blöd gesagt, er weiß wenigstens schon, wie man es rehabt.
Ja.
Und ich erinnere mich noch damals, also das ist mir echt bis heute in Erinnerung geblieben, ich glaube, es war vor sicher schon 5, 6 Jahren, wo Alex sich das Knie verletzt hat. Es gibt niemanden hier in Wien, der das so wirklich gerehabt hat wie er.
Ja,
der war operieren, jeden Tag war der war trotzdem im Gym, der war trotzdem dort, der hat seine Rehab gemacht.
Mhm.
Also er ist auch erst 30 jetzt, das heißt, er rehabt das sicher und kommt zurück.
Ja.
Aber es kostet halt doch einfach viel Zeit. So schade. Das tut mir so leid für ihn.
Ja, und ich denke mir jedes Mal, boah, wie hart muss das sein, psychisch, wenn du so fit bist wie er und du weißt, Alter, du hast es drauf und du willst den Gürtel und du stehst so knapp davor und dann passiert es so etwas einfach, weißt du? Richtig sinnlos.
Es ist die Hölle, wenn du als Kämpfer weißt, okay, ich hätte noch Luft gehabt.
Voll.
Und ich bin vorbereitet und du kannst, und es passiert sowas und du kannst es dann einfach nicht verwenden.
Ja.
Das ist super tragisch. Wenn du alles geben kannst, was du hast und es reicht nicht oder der andere, dann das ist okay, du hast gemacht, was du konntest, aber so weiß er halt, okay, er hätte noch Munition ohne Ende gehabt, aber er hat es nicht mehr verschießen können.
Warst du noch Santos damals gegen Rakic? Und ich habe das Gefühl gehabt, Santos steht nicht zu 100% fest auf seine Beine, weil er hat ja beide Knie, glaube ich.
Beide gehabt, ja.
Genau, jetzt frage ich mich halt, wie es Alex vielleicht dann nochmal gehen wird, wenn er weiß, okay, er hat jetzt nicht nur das linke, sondern der mal auch das rechte.
Gut, ich meine, er hat das auf dem einen Bein ja schon 2 überstanden. Puh. Und er wirkt nicht so, als ob er...
Gar nicht, gell? So, als ob er noch nie was gehabt hätte.
Ich habe mich im Kampf schon ehrlich gefragt, weil ich weiß, dass der Alex als alter Kickboxer eigentlich sich aus beiden Auslagen kämpfen kann. Und ich habe mir schon gedacht, warum wechselt er nicht Auslage, wie der Kafka ihn doch hart getroffen hat, immer links. Wahrscheinlich, weil das Knie wirklich schon vorher einfach angeschlagen war vom Camp.
Ja, er hat ja gesagt oder geschrieben auf Instagram, dass er schon ein paar Wochen davor das Gefühl schon mal gespielt hat.
Wahrscheinlich ist es eingerissen und dann ist es jetzt. Also normalerweise, wenn sowas im Kampf passiert, so wie auch bei McGregor oder so, dann ist es einfach schon, es ist schon lädiert, aber es geht noch, es ist schon angerissen oder eingerissen und dann zack.
Ja.
Im Kampf ist halt wirklich dann so ein Richtungswechsel, oder wie er bei ihm macht, ist halt dann schon, da bewegt man sich schnell und mit Intention. Und dann, wenn das Material ermüdet ist, dann
geht's schnell.
Ja. Nicht gut für Alex, nicht gut für Österreich. Ich wünsche ihm eine schnelle Recovery.
Definitiv, ja.
Und ja, schauen wir, was Blachowicz macht. Ob er jetzt das Title Rematch bekommt.
Wäre nicht schlecht.
Ja, es ist fast, ich meine, der Kollege ist 38. Hat in dem Kampf, finde ich, wesentlich besser ausgeschaut als letztes Mal. Das war wirklich der Jan, der den Titel gewonnen hat.
Ja.
Wenn sie ihm jetzt den Title Shot nicht geben. Weil natürlich können sie noch dem guten Ankel Alf zum Fraß vorwerfen. Weiß nicht wie.
Na, ich glaube, das machen sie nicht.
Wie sinnvoll das auch ist, wenn der Alex jetzt ausfällt, weil dann wird der Ankel Alf den nächsten Title Shot auf jeden Fall kriegen.
Da hast du auch wieder recht.
oder jetzt Jiří, wer auch immer, also wie auch immer Jiří Teixeira, wer da gewinnt, vielleicht gegen Blachowicz.
Genau.
Und dann ein Klaev gegen den, der da über ist.
Ja. Wären auch gute Kämpfe eigentlich, ja.
Ja, nein, also bin gespannt, wie das Title Picture ausschaut, wenn Alex zurückkommt.
Mhm.
Was mit Teixeira und Blachowicz ist, ob die dann noch drin sind. Was mit Jiří wird.
Ja.
Aber ja.
Bleibt Gott sei Dank spannend. Aber was da Teixeira? Prohaska müssen wir nicht schauen, 12. Juni kämpfen die. Dann wissen wir schon mehr.
Was mich noch beschäftigt hat, was natürlich auch heiß diskutiert wurde, was wir auch oft als Sportler reden untereinander, sozusagen, ob es ist Pech in dem Sport.
Ja.
Manche Leute sind einfach der Ansicht, sowas ist dann einfach sozusagen Pech. Und andere, und das finde ich, das kann man sich echt mal überlegen. Also nicht, dass ich diese Meinung jetzt vertrete, ich bin echt noch nicht sicher, wo ich da, auf welcher Seite ich stehe. Aber es hat ja sozusagen was der Gegner gemacht hat, also in dem Fall Blachowicz, beeinflusst ja, wie du dich bewegst.
Ja.
Das beeinflusst den Stress, den du hast und so. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, wenn sowas passiert oder auch dieser Fußbruch von McGregor oder wenn das Schienbein gecheckt wird und dir brichst, dass es eigentlich schon auch einfach durch den Gegner verursacht wurde. Blachowicz hat auch nach dem Kampf gesagt, mein Körper war einfach zäher als seiner.
Mhm.
Hat auch was für sich. Also das ist, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich sowas als höhere Gewalt und als Pech sehen will. Vor allem, wenn es schon im Camp passiert ist. Oder ob man dann doch sagt, hey, der Gegner hat das provoziert.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das auch passiert, wenn der Kampf sozusagen super easy läuft und Alex ihn dort 2,5 Runden noch die Gegend fetzt. Kann genauso gut sein.
Haben wir ja schon einige Sachen gesehen, die dann anders ausgegangen sind, aber... Ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann nicht einmal was dazu sagen, ich bin mir wirklich nicht sicher.
Ja.
Ja, vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, aber...
Ist als Profi natürlich auch echt immer die Frage und das ist halt schon eine der bitteren Dinge im MMA. Stell dir vor, du bist der Alex.
Ja.
Du bist in dem Camp.
Ja.
Du zerreißt dir das Knie halb, du fällst drauf, jemand anderer fällt dir drauf, beim Kicken, du verdrehst es dir, bla. Und du weißt eigentlich, okay, ich bin nicht 100%.
Ja.
Meinem Knie geht es nicht gut. In einer vernünftigen Welt hätte er die Freiheit und auch die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, schauen wir uns das Knie an, verschieben wir den Kampf, aber das geht halt im Profigeschäft nicht. Du kannst also, wenn du nur kämpfst, wenn du 100% bist,
ja, okay,
und du weißt, auch, okay, es geht in Richtung Titel, wer weiß, was passiert, wenn er jetzt sagt, hey, ich kämpfe nicht, wer weiß, was das für Konsequenzen hat.
Mhm.
Abgesehen davon, dass man auch er hat davor, glaube ich, 14 Monate nicht gekämpft.
Ja, genau, 14, ja.
Absolut nicht aus eigener Schuld. Das ist seit 14 Monaten auch wirst du nicht bezahlt in das Kämpfen, allerdings außer jetzt von Sponsoren. Und das ist halt schon, das ist schade, wenn das in diese Entscheidung so einfließt, wenn dann im Kampf sowas passiert.
Ja, andererseits wissen wir nicht, ob Blachowicz wirklich schon bei 100% war, weil so eine Verletzung beim Nacken, anscheinend war er sogar halbseitig gelähmt. Also das stelle ich mir auch hart
vor. Das meine ich, man geht in so einen Kampf nie 100% rein.
Ja.
Ja, ist die Frage, ob es dann besser ist, so wie zum Beispiel Habib auch zu machen und einfach einmal öfter abzusagen und nicht zu verlieren. Andererseits, natürlich die UFC mag es lieber und die Fans mögen es lieber, wenn die Leute einfach auftauchen.
Und ich glaube, der Alex wollte einfach kämpfen. Der will nicht länger warten.
Ich weiß nicht, also du, natürlich willst du kämpfen, wenn du in den Käfig reingehen kannst und das Gefühl hast, okay, ich kann dort zumindest zu 90% performen.
Wird ja.
Das machst du. Ja. Wurscht, ob du, wenn es jetzt nicht gerade in der Woche krank bist, wo du kämpfst oder wirklich nicht gehen kannst. Der Roberto würde sagen, wenn du den Arsch auswischen kannst, kannst du kämpfen. Also nein, er würde sagen, du kannst trainieren. Weiß nicht, ob er das aufs Kämpfen auch erstrecken würde. Aber sagt, hey, wenn du den Hintern in der Früh auswischen kannst, dann kannst du auch trainieren kommen.
Ich will gar nicht wissen, ob ihr das schon mal nicht gehabt habt oder nicht kennen habt.
Sagen wir so, wenn die Bedingung ist mit einer Hand, dann konnte ich es doch immer erfüllen. Es war nicht immer mit beiden möglich.
Okay, das
also,
verstehe.
Klarstellung für die Fans, ich verwende nicht beide Hände gleichzeitig dafür, sondern also ich hätte sozusagen, eine hätte schon funktioniert.
Okay, aber lustig, dass wir das jetzt da gerade über die Verletzungen und das alles noch ein bisschen ausbreiten, weil eben Granadakis, weil ich das nämlich auch gehört habe von den Deutschen, die haben danach nämlich auch die Diskussion darüber gehabt, über Verletzungen und was ich spannend gefunden habe, sie haben den Alex hergenommen als gutes Beispiel, dass er gesagt hat, dass er dann gar nicht versucht hat, aufzustehen und weiterzukämpfen, weil der Schmerz anscheinend eh so groß war, sondern dass er gesagt hat, sie fanden es gut, dass Alex sofort gesagt hat, aus, vorbei, es geht nicht mehr, weil die haben sich nämlich auch den Bellator-Kampf von Korkmaz, von einem Deutschen, angeschaut und der hat sich in der ersten Runde die Bizeps-Sehne gerissen. Bizeps war halb aufgerollt, es hat schier ausgeschaut und er hat bis zum Schluss, bis zur dritten Runde, bis zum Ende durchgekämpft. Klar spricht das für ihn, Kämpferherz und alles, aber ist es gescheit als Sportler, wenn du ja, da weitermachst bis zur letzten Runde oder wenn du so wie Alex gleich sagst, na, es ist vorbei, es geht nicht mehr. Das haben sie sich dann selbst gefragt und das fand ich eine gute Frage.
Ist eine super Frage.
Ja.
Ist auch ist echt was, das Kämpfen in dem Moment machen willst oder was du machen oder was auch die Fans ein bisschen von dir erwarten, ist halt absolut nicht das, was für deine langfristige Karriere das Beste ist.
Ja.
Langfristig für deine Karriere und das Vernünftigste, was jeder Sportler tun sollte, ist genau das, was der Alex gemacht hat. Du sagst, hey Jungs,
geht nicht mehr.
Weil der Schaden, der von dort an passiert,
ja,
ist ja wesentlich größer noch. Ein gerissenes Kreuzband ist keine Lappalie, aber da geht an Knorpelschaden, an Abnutzung und Bandriss ist nicht gleich Bandriss. Ja, das kann Knöchern ausreißen, das kann Dings. Und vor allem, du weißt in dem Moment auch nicht.
Mhm.
Du weißt nur in dem Moment, hey, warte, mein Knie ist hart nachgeben. Da kann der Meniskus noch kaputt gehen. Also da ist noch extrem viel Luft nach unten.
Mhm.
Natürlich, aber einerseits als Kämpfer selbst würdest du, glaube ich, eigentlich immer lieber weiterkämpfen, wenn du kannst, wenn du irgendwie noch kannst. Oder du ärgerst dich vielleicht später, hey, Ding. Und die Fans sind auch etwas
enttäuscht, weil sie sich ein anderes Image im Kopf haben.
Sagen wir so, den meisten Fans ist es wurscht, dass den Kämpfer langfristig geht, der soll gefälligst kämpfen, bis er tot ist.
Ja.
Natürlich, man findet es immer geiler, ja, wenn der Typ da drinnen ist, bis sie ihn raustragen müssen. Aber ja.
Ja.
Es ist auch so eine. Ich habe jetzt schon mehrere Kreuzbandverletzungen über die Jahre gesehen, auch live. Es ist auch ganz komisch, die Bänder spüren ja eigentlich keinen Schmerz. Aber manche Leute brechen zusammen und schreien und spüren es und Dings und andere merken es gar nicht, dass ihnen das Bandel gerissen ist. Nicht, weil die jetzt viel härter oder zarter sind, sondern weil einfach bei gewissen Verletzungen musste der Körper ein Schmerzsignal quasi simulieren, weil das Band hat keine Schmerzrezeptoren. Und bei manchen Leuten ist das nicht. Also ich habe schon alle Varianten gesehen von Leute reißen sich das Kreuzband und merken es erst am nächsten Tag oder am Abend zu Hause oder überhaupt erst später. Und so wie beim Alex und fällt hin und weiß es sofort, dass sein Band gerissen ist. Also das ist echt.
Man hat es in seinem Gesicht gesehen.
Ja, also da hat man sofort gesehen. Nein, hat man sofort. Ist auch echt gut, dass der Blacher ein Gentleman ist und nicht nachgeschlagen hat. Ich würde sagen, ich erfinde jetzt eine Zahl, ca. 50% aller Kämpfer hätten ihm noch zwei reingehauen, einfach weil sie es konnten.
Ja.
Ja, nicht schön. Ich glaube, der hätte auch. Ich meine, ich bin froh, dass er gewonnen hat, aber er hätte auch lieber anders gewonnen. Also.
Eh klar, ja. Was ich mir jetzt gerade die ganze Zeit überlegt habe, wie cool es eigentlich wäre, wenn man so wie Iron Man nicht so einen Anzug hat, aber etwas, das dir im Körper schon sagt, was hin ist, während dem Kämpfen, dass du sagst, okay, der Knie ist zu 50% im Eimer, entweder stellst du es zurück oder du haust voll drauf und das ist wurscht.
Es ist aber fast so, wenn du kämpfst. Also ich fühle mich tatsächlich so, das ist wie so eine Treibstoff- und Schadensanzeige.
Echt?
Ja, das siehst du auch relativ objektiv, du bist so, Fuß ist ein bisschen kaputt, so, Tank wird langsam leer und so. Und wenn du nicht komplett im Nebel bist, das fühlt sich erstmal, also ja.
Fühlt sich so an wie Iron Man.
Man weiß halt auch oft, dass man beschädigt ist, aber solange es funktioniert, macht man einfach weiter.
Eh klar, ja.
Oder auch wenn man mit Leuten redet, die schon, weiß ich, mit gebrochenen Gliedmaßen, das macht in dem Moment völlig Sinn, dass du einfach sagst, ja okay, schleich halt die linke nicht mehr. Oder ja okay, schleich nur mal den Ellenbogen.
Voll, ja.
Also das...
So wie einige Boxer. Die wissen auch da, damals gebrochene Hand noch geboxt.
Ja, das ist... Man findet es, in dem Moment macht es auch völlig Sinn. Das ist wie wenn... Völlig logisch. Denkst du, okay, Link ist gebrochen, scheiß drauf, ich schlag's mit der rechten.
Ja.
Also.
Du.
Kämpferlogik.
Ja. Du, wir haben eh nichts mehr heute, gell?
Wenn du nicht über das langweilige Boxen reden willst.
Ah, schade, schade. Na, ich habe eh mal vor, mit dem Ruben Schöwitz wieder, unserem Boxexperten, ein bisschen drüber zu plaudern, weil Canelo Bivol war schon ein guter Kampf.
Danke, dass du den Ruben mir vorziehst. Wenigstens bist du ehrlich zu
sagen. Du schau, ich mache MMA sogar pünktlich zum Monatsende und verschiebe Boxen dafür, okay? Aber naja, wir haben ja heute noch bade was vor. Ich gehe Eis essen mit meiner Mom und du wirst sicher noch etwas Spannendes auf deinen schönen Samstag unternehmen, oder?
Absolut nicht. Ich gehe jetzt, ich glaube, ich werde jetzt was essen und schlafen.
Okay, das klingt fad. So wollen wir nicht enden.
Kinder, wenn ihr mal über 30 seid, ist das so spannend, was ihr machen könnt.
Am Wochenende schlafen. Ja, essen und schlafen ist schon schön,
ohne
ehrlich
Spaß,
gesagt.
Ohne Spaß.
Und ein bisschen Netflix und chill. Na gut, wir langweiligen Alten verabschieden uns. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Michelle, mach's gut. Wir sehen uns, hören uns in einem Monat wieder. Bis bald.
Ciao Leute, bis bald.
Das war Podcast Folge 62, Fight Report Nummer 15 mit Michael Riesch. Bevor wir uns für diesen Monat verabschieden, wünschen wir Alexander Rakic noch eine schnelle Genesung sowie ganz viel Kraft und Geduld bei der Reha. Danke, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende mit dabei wart. Ich wünsche euch einen super Start in die neue Woche, viel Erfolg bei euren Vorhaben, glaubt an eure Träume und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.